Guten Morgen miteinander. So nach zwei auswärtigen Diensten, muss ich schon sagen, hat sich so ein bisschen das Gefühl wie eine Art Heimweh eingeschlichen. Und darum ist es wirklich schön, wieder bei euch zu sein. Heute Morgen starten wir mit einer Miniserie zum Thema Corona und Christsein, die uns heute und auch am kommenden Sonntag wird beschäftigen. Heute möchte ich gerne Corona theologisch ein bisschen verorten und anschauen, was unser Verhalten als Christen ist. Vielleicht denkst du jetzt, das ist aber ein bisschen sehr von gestern. Ich meine, schliesslich ist ja die Pandemie jetzt schon über ein Jahr. Manchmal müssen Gedanken reifen und auch spruchreif werden. Und ich möchte gerne zum Anfang, bevor wir in Gottes Wort eintauchen, beten. Jesus, ich danke dir für dein wunderbare Wort und ich danke im Besonderen auch für das, was du mir heute aufs Herz gelegt hast. Es ist doch gut, Herr, in deiner Gegenwart zu sein, besonders auch mit der Familie. Und ich bitte, dass du einfach an unsere Herzenstür klopfst, dass wir es hören und uns tiefere Gemeinschaft mit dir schenkst, Herr. Amen. Ja, wir leben wirklich in verrückten Zeiten. Nur schon der Umstand, wenn ich in die Reihe schaue und alle mit einer Maske da hocken. Was vor über einem Jahr angefangen hat damals, das Ausmaß, hat niemand damals absehen. Dann kommt immer wieder, es gibt verrückte Szenen. Du bist im Spazieren, da kommt eine Person entgegen und wechselt die Strassenseite. Völlig surreal. Immer wieder im Alltag surreale Szenen. Was mich am meisten überrascht hat in dieser Pandemie ist, dass Menschen, vor allem auch Christen, die die gleiche Grundlage haben, zu so unterschiedlichen Meinungen kommen. Ich bewege mich selber in einer kleinen christlichen Bubble. Und obwohl normalerweise dort zu gewissen bestimmten Themen eine ähnliche Meinung ist, ist es bei Corona so. Ein paar sagen, Corona, das ist direkt vom Teufel und darum wollen wir geistlich dagegen ankämpfen. Und das ist kein Witz, es hat darum eine Challenge gegeben auf den sozialen Medien von Leuten, die ich kenne. Die haben die Balkontür aufgerissen und haben in die Nachbarschaft rausgerufen, ich verfluche dich, Corona. Du bist besiegt im Namen Jesus Christus. Der Punkt ist, nachher hat es erst richtig angefangen. Wiederum andere sagen, nein, das ist gar keine Pandemie. Sondern es ist eine sogenannte Plandemie. Das heisst, die Regierungen der Welt haben das ganz bewusst geplant, um die Bürger, um uns zu versklaven. Und darum haben sie auch das Gefühl, auch wieder gewisse Exponenten, man kann nicht gleichzeitig auf Jesus vertrauen und sich impfen lassen. Wiederum andere sagen, nein, es ist ganz anders. Wir müssen uns an die staatlichen Massnahmen halten. Wer das nicht macht, das ist ein sogenannter Covid-Idiot. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Impfen schützt Leben, das bedeutet, es ist unsere vornehmste christliche Pflicht, uns impfen zu lassen, weil wir ja Leben schützen wollen. Und so gehen die Meinungen so auseinander. Und manchmal, und ich weiss nicht, ob es euch ähnlich geht, kann man sich in dem Meinungschaos gar nicht so richtig orientieren. Und darum möchte ich heute am Morgen in meinem ersten Punkt die Frage stellen, wie ist Covid-19 biblisch, theologisch zu verorten? Verortung. Die letzten Tage vor seinem Leben ist Jesus Christus in Jerusalem. Er ist dort mit seinen Jüngern unterwegs. Und die Jünger, die sind ganz kribbelig. Die Jünger haben das Gefühl, jeden Moment wird Jesus Christus als König über Israel eingesetzt und endlich fällt das grosse Friedensreich an. Die sind ganz kribbelig. Doch das Problem ist, wo Jesus Christus mit den Jüngern durch die Stadt durchspaziert, macht er plötzlich eine eigenartige Aussage. Und zwar sagt er, und kein einziger Stein, den er jetzt sieht, wird übereinander bleiben. Und in dem Moment sind die Jünger total verwirrt und denken, hä? Aber wie kann das Friedensreich jetzt anfangen, wenn nachher alles zerstört wird? Und die Jünger fragen nachher Jesus, Jesus, aber wann fängt dein Friedensreich an? Ein bisschen später sitzt Jesus mit seinen Jüngern auf dem Ölberg und dort die Frage beantworten. Und er holt aus zu einer letzten grossen Predigt, die sogenannte Ölbergpredigt. Was spannend ist an dieser Ölbergpredigt, Jesus predigt nicht über das, was war und über das, was ist, sondern er predigt über das, was wird zukünftig kommen. Er prophezeit, was am Ende der Zeit passiert, in der sogenannten Endzeit. Und da gehen wir in einen spannenden Text, Matthäus 24, ich lese ab Vers 4, folgende. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist doch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Wir befinden uns da in der sogenannten Endzeitrede von Jesus, wo dann auch noch ein bisschen weitergeht und auch in den anderen Evangelien Markus und Lukas überliefert sind. Aber darum zum Anfang mal die Frage Endzeit. Was bedeutet eigentlich Endzeit? Wenn wir unsere Geschichte als einen Zeitstrahl anschauen, würde ich den wie folgt aussehen. Der grösste Moment der Weltgeschichte hat ungefähr im Jahr 0 stattgefunden, wo Gott selber, der Schöpfer, der alles erschaffen hat, seine Welt in Jesus Christus besucht. Wir reden vom ersten Kommen von Jesus Christus. Nachdem Jesus Christus in dieser kurzen Lebzeit von ungefähr 33 Jahren gestorben und auferstanden ist, fährt er gegen den Schluss in den Himmel auf, was wir ja in wenigen Tagen daran denken. Und dann sagt Jesus, wo er auf dem Ölberg ist und auffährt, genau so, wie ich jetzt auffahre auf dem Ölberg, genau so werde ich eines Tages wieder runterfahren und wiederkommen. Jesus verheißt also ein zweites Kommen von ihm. Was hat jetzt das genau mit Endzeit zu tun? Und vielleicht mag dich das überraschen, aber die Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen, das zweite Kommen wissen wir noch nicht, wird in der Bibel als Endzeit bezeichnet. Ich denke schon, 2000 Jahre ist ein bisschen lang, Endzeit. Es gibt viele Endzeit-Spezialisten in der christlichen Szene und die sagen, nein, die Endzeit hat jetzt angefangen oder jetzt fängt sie an. Aber biblisch-theologisch lässt sich das nicht wirklich feststellen, weil man findet unzählige Stellen, dass es heisst, dass mit dem Weggehen von Jesus die Endzeit ist. Und so haben spannenderweise auch die Jünger bereits gemeint, sie sind in der Endzeit. Die Jünger sind davon ausgegangen, okay, er geht jetzt auf, aber der kommt in ein paar Jahren wieder. Die haben das geglaubt. Und spannend ist, auch die Urkirche ist davon ausgegangen, dass Jesus jeden Moment wiederkommt. Es gibt auch ganz alte Darstellungen von Kirchen in Rom, wo die Urkirche Jesus dargestellt hat auf einer Wolke, wie er wiederkommt. Die haben gewartet, er kommt jeden Moment wieder. Jesus sagt in Vers 5, dass in dieser Zeit viele falsche Messiaser, ich weiß nicht, was der Plural ist, Messias werden kommen. Und tatsächlich, seit Jesus gegangen ist, hat das Judentum über 50 Messias gehabt. Das heisst, Leute, die gesagt haben, ich bin übrigens der Verheißene. Es heisst in Vers 6 auch, dass in dieser Zeit viele Kriege werden sein. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ja, okay, aber wann kommt jetzt Jesus wieder? Wann ist das Friedensreich? Wann kommt das? Und das ist die grosse Frage, die die Jünger in unserem Text beschäftigen. Jesus, wann fängt das Friedensreich an? Jesus gibt kein Datum. Und wir werden auch in der Bibel nie ein Datum finden, auch wenn du im Prophet Daniel anfasst, die Zahlen berechnen, haben ganz viele unternommen und das hat bis jetzt nie gestimmt. Jesus gibt aber kein Datum, sondern Anhaltspunkt. Und er nennt das da in Vers 8 in unserem Text Wehe. Mit anderen Worten, bei einer Geburt fängt plötzlich die Wehen an. Und die Wehen sind wellenartig und die Wehen werden immer stärker. Und genau so, sagt Jesus, ist auch die Endzeit. In dieser Endzeit werden Wehen anfangen und die werden, um das grafisch darzustellen, gegen das Ende immer stärker werden. Und dann kommt Jesus Christus wieder. Was sind jetzt für Wehen genannt? Und ich möchte noch einmal den Vers 7 lesen. Da haben wir im Vers 8 die sogenannten Wehen beschrieben. Und jetzt heisst es weiter in Vers 7. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Das alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Die erste Wehe, die da erwähnt ist, ist Krieg. Ja, wir haben schon seit Jesus zurückgegangen ist, immer wieder Krieg. Aber was ganz spannend ist, wenn man in der Weltgeschichte schaut, im 20. Jahrhundert hat der Krieg ein Ausmaß angenommen, das noch nie vorher da war. Wir haben zwei Weltkriege gehabt. Wir sehen also bei den Kriegen, ja, die sind immer schlimm gewesen, aber im 20. Jahrhundert hat es ein Ausmaß angenommen, das noch nie da war. An geografischer Ausdehnung, aber vor allem auch Todeszahlen, wo die anderen 1900 Jahre vorher übertrifft sogar. Es ist von Hungersnöten gedreht. Ja, Hungersnöte hat es immer gegeben. Aber im 20. Jahrhundert haben wir Hungersnöte gehabt, die es vorher noch nie gegeben hat. Das 20. Jahrhundert wird als Jahrhundert der Hungersnöte bezeichnet. Die grösste Hungersnot, die es jemals gegeben hat, die findet man in China, und zwar unter Mao Zedong. Und dort sind ganze 40 Millionen Menschen gestorben. Dann ist von Erdbeben gedreht. Ja, Erdbeben kann man auch sagen, hat es immer gegeben. Und bei den Erdbeben ist es halt relativ schwierig zu messen, wie man erst seit Neuem kann messen, also im 20. Jahrhundert. Was aber auffällt, ist bei den Erdbeben, dass es mehr Tote gibt, zunehmend. Das hat natürlich auch mit dem Bevölkerungswachstum zu tun, ist klar, aber es gibt mehr Tote. Es ist von Seuchen gedreht. Und ja, Seuche hat es immer gegeben. Und es ist tatsächlich so, dass die schlimmste Seuche Pest war. Bereits im Mittelalter. Und auch die spanische Grippe jetzt im 20. Jahrhundert war auch sehr stark gewesen. Was wir aber jetzt im Moment erleben mit Covid-19, das ist wirklich eine globale Pandemie, die wir in diesem Ausmaß so noch nie gehabt haben. Im Vers 19, Entschuldigung, Vers 9 ist Christenverfolgung beschrieben. Was wir im Moment an Christenverfolgung auf dieser Welt haben, übertrifft alles, was jemals da war. Im Moment werden gemäss dem Weltverfolgungsindex 340 Millionen Christen verfolgt. Also wir haben eine so eine starke, steile Steigung. Und im Vers 14 wird uns noch ein anderes Zeichen erwähnt. Interessanterweise ist das kein Wehe, sondern etwas Positives. Es heisst dort im Vers 14, und das Evangelium wird in der ganzen Welt, da haben wir es, hoppala, genau, da hatte ich noch die einzelnen Bilder, Hungersnöte, Krieg, wir haben Erdbeben, Seuchen, Christenverfolgung. Vers 14, dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Spannend ist, es heisst, das Evangelium wird an allen Heidenvölkern verkündet. Das Wort, das im Griechischen gebraucht wird, heisst Ethnos da. Und Ethnos ist die grösste soziale Einheit. Das bedeutet Nationen. Heute, gemäss Aussagen von Missiologen, sind alle Nationen mit dem Evangelium erreicht worden. Das heisst nicht, dass sie glauben, aber es haben alle das Evangelium gehört. Heute haben wir durch Fernsehprogramme, durch Radio Möglichkeiten, dass sie alle Nationen zu tragen. Ich sage nicht alle Stämme oder alle Bevölkerungsgruppen, sondern Nationen. Und interessant, was es da heisst, und dann wird das Ende kommen. Und ich glaube darum, das ist jetzt meine Folgerung aus dem, was da steht, dass es 5:12 ist. Ich glaube, dass wir am Ende der Endzeit sind. Und ich glaube, wir befinden uns im Moment mitten in den endzeitlichen Wehen. Wie ist jetzt Covid-19 zu verorten? Ich bin überzeugt, Covid-19 ist eine endzeitliche Wehe, die wir im Moment durchmachen. Ich finde es spannend, viele Menschen, vor allem auch Christen, sind völlig schockiert. Covid, wie kann das sein? Ich denke, wenn wir die Bibel besser würden kennen oder mehr in unserem Herz verankert hätten, wären wir eigentlich gar nicht so verwundert. Covid ist eine endzeitliche Wehe. Es ist nicht mehr, aber es ist auch nicht weniger. Was hat jetzt diese Verortung mit uns zu tun? Wenn Covid eine endzeitliche Wehe ist, dann bedeutet das, dass es nicht mehr lang geht. Lang bis was? Die endzeitliche Wehe bedeutet nicht, dass das Ende dieser Welt kommt, sondern es bedeutet, dass Jesus kommt. Und das ist nicht eine schlechte, sondern es ist eine gute Botschaft. Das ist eine Botschaft, die uns Freude schenkt. Und darum sagt Jesus selber in der Endzeitrede, Paralleltext im Lukas 21, nachdem er das gesagt hat, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann fürchtet euch. Nein, dann versteckt euch. Nein, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wir sind jetzt eingeladen, um uns extrem fest zu freuen. Um unseren Kopf aufzuheben und zu sagen, Jesus kommt wieder. Es ist 5:12 und Jesus kommt wieder. Halleluja. Ich möchte dir heute Morgen eine Frage stellen. Wenn Jesus heute wird kommen, wärst du bereit, ihm zu begegnen? Wärst du bereit, ihm zu begegnen? Ich weiss nicht, wer von euch es kennt. Aber es gibt Menschen, die haben daheim immer wirklich so eine wunderschöne Ordnung. Es ist alles blitzblank. Du kannst zu denen auch spontan gehen, das ist immer wunderbar aufgeräumt. Bei mir daheim sieht das ganz anders aus. Wenn ein Besuch kommt, dann sind meine Frau und ich haben mich richtig im Stress und haben so eine Putzaktion, dass es einigermaßen okay aussieht. Ich frage dich heute nicht, wie es in deiner Wohnung aussieht, sondern ich frage dich heute, wie sieht es in deinem Lebenshaus aus? Ist dein Lebenshaus geordnet? Oder gibt es noch versteckte Winkel, die noch geordnet werden müssen? Wo vielleicht auch noch Schmutz ist, wo unbedingt raus sollte? Ich möchte dich ermutigen, wenn dein Lebenshaus nicht in Ordnung ist, ermutigt uns unseren Text. Bring es jetzt in Ordnung. Mach es nicht morgen, mach es jetzt. Weil Jesus kann jeden Moment wiederkommen. Jesus sagt selber, und du weißt nicht, wann er kommt. Der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Du weißt es nicht. Ich möchte dich ermutigen, ordne dein Leben. Wahrscheinlich geht es euch gleich. Wenn man dann aufgeräumt hat, das ist jeweils so eine kleine Aktion, man schaut umeinander, es ist alles super. Und dann steigt die Freude auf. Das ist eine Nervosität, aber so eine freudige Nervosität. So, jetzt könnte es langsam kommen. Dann habe ich aufgeräumt und du schaust rum, wow. Du bist richtig parat und du freust dich, jetzt kommt es dann. Wenn dein Lebenshaus aufgeräumt ist, steigt die Freude auf in deinem Leben. Wenn alle Winkel rein sind, steigt die Freude auf, wenn Jesus wiederkommt. Eine freudige Nervosität, und das ist genau das, was Jesus beschreibt. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann steht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Von dem her bleibt eigentlich zu sagen, nicht Lockdown, sondern Look up. Erhebt eure Häupter, aufschauen. Das ist die Reaktion auf die theologische Verortung. Jetzt, wie verhalten wir jetzt uns in der Gesellschaft als Christen? Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Also erstens Verortung und zweitens Verhalten. Der erste Punkt, den ich herausheben möchte, ist, wir dürfen ganz entspannt sein. Die Zukunftsvision von Krieg, von Hungersnöten, die hier beschrieben wird, ist nicht Juhe, sondern es ist zuallererst Oje. Es löst eine grosse Furcht aus, auch bei den Jüngern. Und genau so ist es mit dem Pandemie-Moment. Sind wir doch ehrlich, es ist nicht so, sondern es ist eher, wir haben Angst. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir sehen, dass es nicht einfach eine Angst vor dem Virus ist. Ich habe darum hier eine Grafik mitgenommen. Erstens einmal oben, Menschen haben Angst vor dem Virus. Völlig zu Recht. Weil der Virus ist tatsächlich gefährlich. Aber die Leute haben nicht Angst vor dem Virus, sondern sie haben auch Angst vor Armut. Und das ist genauso berechtigt. Im Moment verlieren ganz viele Menschen, vor allem wenn man in der Gastro und anderen Branchen ist, die verlieren ihr Erspartes. Das macht Angst. Wiederum andere haben Angst vor einer Diktatur. Und auch da, was wir in diesem Jahr an Freiheitsrechte eingebüßt haben, ist manchmal schon ein bisschen beängstigend. Den Jüngern in unserem Text, denen geht es genau gleich, die haben Angst, wo sie das gehört haben. Ich meine, Jesus sagt ihnen da, Hungersnöte, Seuche und sie werden getötet werden. Angst haben sie. Aber nachher sagt Jesus etwas ganz Spannendes in unserem Text und das hat mich extrem ermutigt. Und zwar im Vers 6 heisst es, in Bezug auf die Angst, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt Acht und erschreckt nicht. Jesus sagt da, ihr müsst euch nicht fürchten. Okay, jetzt kann man sagen, ja, du bist in einer Angstsituation und jemand sagt, so, jetzt musst du dich nicht fürchten, das bringt ja nichts. Aber Jesus gibt den Grund an, warum sie sich nicht fürchten sollen. Und zwar heisst es weiter, denn dies alles muss geschehen. Jesus sagt da mit anderen Worten, ihr müsst euch nicht fürchten, weil ich es als Gott verordnet habe. Ich habe einen Plan. Und darum müsst ihr euch nicht fürchten. Ich weiss nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber da steht, da kommt das, da kommt das, da kommt das. In der Offenbarung wird es in einem ganzen Buch noch viel detaillierter. Da kommt das, da kommt das, da kommt das. Gott hat einen Plan. Er weiss, was er macht. Es ist sogar zeitlich terminiert. Ich persönlich, ich weiss nicht, wie es euch geht, wer hat von euch schon einen Orientierungslauf gemacht? Well. OL war überhaupt nicht meins, weil ich katastrophal war im Kartenlesen. Und das hat mich extrem gestresst. Im Wald umeinander rennen und dann also mit der Karte in der Hand. Und ich habe mir es darum zur Angewohnheit gemacht, dass ich mich mit jemandem zusammenschließe, der einen Plan hat. Der einen Plan hat, was er macht. Und dann ist es super, kannst du dieser Person nachrennen und du bist ganz entspannt. Genau so ist es mit unserem Gott. Wir haben einen Gott auf unserer Seite, der einen Plan hat. Und darum können wir ganz entspannt sein. Ja, vielleicht geht es durch ein Dickicht, wo es vielleicht auch Dornen hat. Vielleicht geht es durch ein dunkles Waldstück durch, wo wir vielleicht nicht so gut sehen. Vielleicht hat es plötzlich irgendwo ein Abhängchen. Aber Jesus hat einen Plan. Und er ist an unserer Seite. Er weiss, was er tut. Und darum müssen wir uns nicht fürchten. Darum dürfen wir ganz entspannt sein. Der bekannte britische Literaturwissenschaftler C.S. Lewis hat in seinem Leben Angst gekannt. Wahrscheinlich viel mehr, als wir es jemals werden haben. Der C.S. Lewis war im Ersten Weltkrieg und er war dort an der Front, an der Westfront, und dort sind 100'000 Soldaten neben ihm gefallen. Er hat gekannt, Angst gehabt zum Sterben. Der C.S. Lewis hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, wo Bomben über seiner Stadt abgeworfen worden sind. Und er hat vor allem auch die atomare Bedrohung gekannt, die später gekommen ist. Und der C.S. Lewis stellt sich die Frage, wie können wir leben, wenn eine atomare Bedrohung lauert? Wie kannst du leben, wenn du nie weißt, ob jeden Moment eine Atombombe landet? Und er hat Folgendes gesagt, und mich hat das sehr berührt, und ich möchte es euch vorlesen. Er schreibt, wie können wir leben? Und die Antwort ist, so wie sie bereits jetzt im Zeitalter von Krebs, Syphilis, Lähmung, Terroranschlägen, Flugunglücken und Autounfällen leben. Denn diese Atombombe, wenn diese Atombombe uns zerstört, dann soll sie uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle Dinge tun. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Musik hören, die Kinder baden, Sport treiben oder mit unseren Freunden plaudern. Sie sollen uns nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nachdenkend vorfinden. C.S. Lewis sagt, hey, wir können ganz entspannt sein. Hey, Corona-Zeiten innen. Wir stehen neben einem, der einen Plan hat. Der weiss, was er tut. Und unser Leben ist in seiner Hand. Jederzeit. Ja, wir schützen uns mit Masken, das ist gut. Aber der Eigentliche, der uns schützt, ist immer noch Jesus Christus. Gott sagt in 4. Mose 16, 27, Gott ist Herr über Leben und Tod. Und darum können wir uns entspannt zurücklehnen. Unserem Alltag nachgehen. Vielleicht ein bisschen anders als sonst. Aber wir müssen uns nicht ängstigen. Das ist die Aussage von unserem Text. Der zweite Aspekt, den ich anschauen möchte, wir sollen rücksichtsvoll miteinander umgehen. Rücksichtsvoll. Wie ich es vorher schon gesagt habe, das Meinungsspektrum, was Corona ist und wie wir damit umgehen sollen, geht so auseinander. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern leider auch in unseren Gemeinden. Bei mir selber, manchmal bin ich wieder da, dann denke ich, oh nein, ist ja das. Je nachdem, was du gerade schaust. Es ist ganz zentral, dass wir rücksichtsvoll miteinander umgehen. Ich möchte noch einmal auf die Grafik zurückkommen. Leute haben Angst vor dem Virus. Und das wollen wir ganz ernst nehmen. Ich war in einem meiner auswärtigen Einsätze in einer Kirche und dort war ein Familienvater, der ungefähr 55 ist, der Corona hatte. Und er wäre fast gestorben. Er hat sich von der ganzen Familie verabschiedet. Er hat es knapp überlebt, ist jetzt aber 5 Monate später erst 20% arbeitsfähig, weil er seitdem eine Angststörung hat. Mit anderen Worten, das kann uns richtig hart auch treffen. Das ist ein Christ. Das ist falsch. Ich sage nicht, dass wir einen Cheat-Mode haben, die Anführungs- und Schlusszeichen, dass es uns nicht trifft. Aber Gott hat sie in der Hand. Und das will man ernst nehmen. Es ist ganz wichtig, wenn sich Menschen fürchten, dass man nicht einfach so, ja, weisst und so, und jetzt sagen, wie sie machen, und sowieso Furcht ist Unglauben und so, dass man es einfach einmal respektiert. Aber auch auf der anderen Seite, wenn Menschen Angst haben vor Armut, auch da, und nicht sagen, ja, aber Gott sorgt vor, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Sondern es ist zuallererst eine Angst, die völlig berechtigt ist. Wenn wir ein Geschäft haben, wenn wir Bekannte haben, wenn das Erbe schmilzt, was auch immer, ist eine Angst, die völlig berechtigt ist. Auch da rücksichtsvoll oder auch Angst vor Diktatur. Ich habe ganz fest Mühe mit Wörtern wie Covidiot oder Verschwörungstheoretiker. Wenn jemand anzweifelt, dass die Regierung es macht, ist gerade ein Verschwörungstheoretiker. Das heisst, er ist in einer Schublade drin, man muss nicht mit ihm reden. Schublade zu, Verschwörungstheoretiker. Gut, gehen wir weiter. Aber ich glaube auch da, Schubladen sind gefährlich. Genau wie Wörter wie Sekte oder Fundamentalist. Einfach Schubladen zu, man muss nicht mehr reden, dann ist es vorbei. Danke vielmals, ich kann jetzt weitergehen. Ich denke, wir dürfen einander nicht in Schubladen tun. Wir sollten miteinander in Dialog treten und zulassen, was der andere sagt. Und auch der andere, der sagt, ja, aber das ist ganz klar so, auch den lade ich ein. Und das ist der Weg von Jesus. Philipper 2, Vers 3, einer achte den anderen höher in Demut. Das ist der Weg von uns Christen. Ich lade mit anderen Worten ein zur Toleranz. Toleranz ist übrigens nicht ein neues Konzept von unserer Zeit, sondern die toleranteste Person, die jemals gelebt hat, war Jesus. Jesus stirbt an einem Kreuz für Menschen voller Liebe, die anderer Meinung waren als er. Pure Toleranz. Tolerare bedeutet auf Latinisch erdulden. Das schließt ein, dass man eine andere Meinung hat, sonst tue ich ja dich nicht erdulden. Jesus hat eine andere Meinung gehabt, aber er hat die Menschen so fest geliebt, dass er sein Leben für sie hergegeben hat. Und das ist wahre Toleranz. Nicht einfach, du musst die gleiche Meinung haben, sondern nein, ich habe eine andere Meinung, das ist deine Meinung, aber ich liebe dich. Das ist Toleranz. Und da lade ich euch ein, und der Sigi hat am letzten, vorletzten Sonntag über das Thema geredet. Hört das nachher, ich möchte den Punkt nicht mehr länger jetzt da erweitern. Den letzten Punkt haben wir. Sie können entspannt sein, rücksichtsvoll und dienend. Dienend. Zu der Zeit, wo Jesus da mit seinen Jüngern in Jerusalem war, war eine Macht vorherrschend und das war das Römische Reich. Und im Römerreich war ein Wert ganz besonders wichtig, und zwar Gerechtigkeit. Oh, die Römer haben Gerechtigkeit geliebt. Die haben Gerechtigkeit so fest geliebt, dass Barmherzigkeit für sie ein Charakterfehler war. Weil die haben gesagt, wenn da ein Armer ist, der verhungert, und ich gehe mich über den erbarmen und gehe dem etwas bringen, ist ihr das gar nicht gerecht. Weil er verdient es ja nicht. Also, hat wahrscheinlich nicht genug geschafft. Selber schuld. Hat halt müssen etwas aus sich machen, oder? Und gerade Mitleid ist als ein Emotionsfehler angeschaut worden. Mitleid, wieso sollte ich mich jetzt schlecht fühlen wegen irgendeinem, der halt ja, nicht so ist wie ich, oder? Barmherzigkeit in dem Ausmaß hat man nicht gekannt, auch von den Göttern nicht. Die Götterwelt ist gerecht und stark, mächtig. Das war so ihr Götterhorizont. Jetzt war es so, dass später, nach Jesus, 165 und auch 251 nach Christus das Römische Reich von einer grossen Pestepidemie erschüttert worden ist. Was ist denn passiert? Die Ärzte sind aufs Land geflohen. Wir haben sich nicht anstecken. Die Priester sind aus dem Tempel geflohen. Einfach irgendwo weg, wo sie nicht um Leute herum sind. Menschen, die in der Familie Pest hatten, die sind aus der Familie verstoßen worden. Schon dort hat es eine Art Quarantäne natürlich gegeben, was man automatisch anfangen machen. Alle sind gegangen. Außer Christen. Die Christen sind dort geblieben. Und sie haben den Pestkranken das Evangelium predigt und sie haben sich liebevoll um die Pestkranken gekümmert. Gegen Ende der zweiten Pestwelle schreibt der Bischof Dionysius von Alexandrien einen Brief, wo er seine eigene Gemeinde lobt. Er ist richtig stolz auf seine eigene Gemeinde. Und er schreibt dort Folgendes. Da die meisten unserer Brüder in übermäßiger Liebe und Freundlichkeit sich selbst nicht schonten, furchtlos sich der Kranken annahmen, sie sorgfältig pflegten und ihnen in Christus dienten, starben sie gleich diesen freudigst dahin, angesteckt vom Leide anderer, die Krankheit der Mitmenschen sich zuziehend, freiwillig ihre Schmerzen übernehmend. Die Christen sind gestorben. Sie haben sich so um die anderen Menschen gekümmert, dass sie Krankheit auf sich genommen haben und gestorben sind. Und was spannend ist, der Hirte von dieser Gemeinde ist stolz auf seine eigene Gemeinde. Genau das ist der Weg. Das ist übrigens der Weg von Jesus Christus. Jesus Christus nimmt am Ende von seinem Leben am Kreuz nicht nur unsere Krankheiten auf sich, sondern die schlimmste von allen Krankheiten, unsere Sünde. Jesus lässt sich anstecken und stirbt den Tod, den wir verdient hätten, um uns ewige Heilung, ewiges Leben in seiner Herrlichkeit zu schenken. Das ist der Weg von Jesus. Die Christen haben das gemacht, was Jesus macht. Und darum möchte ich heute am Morgen mich selber, aber auch euch fragen, wie sieht es mit uns aus? Sind wir bereit, den Menschen zu dienen? Und verstehen wir, ich sage nicht fatalistisch, ihr müsst euch jetzt anstecken, ihr müsst keine Schutzmaßnahmen haben. Die Christen werden alle Schutzmaßnahmen gemacht haben, die sie gefunden haben. Wahrscheinlich haben sie es auch nicht besser gewusst. Aber ich möchte mit dem sagen, wie sieht es mit unserem Erbarmen aus? Wie sieht es mit unserem Dienst aus an Menschen? Vielleicht denkst du aber, den Menschen geht es gut. Nein, den Menschen geht es nicht gut. Im Moment sind die psychiatrischen Kliniken voll. Die Suizidalität, das heisst Selbstmordrate unter Kindern und Jugendlichen, hat sich verdoppelt. Im Jahr 2020. Ein kurzer Blick noch aus der BATZ. Ernsthafte Suizidversuche bei Jugendlichen nehmen zu. Der oberste Kinder- und Jugendpsychiater Oliver Bilke-Hensch zieht eine beunruhigende Bilanz. Die Kliniken sind überlegt, immer mehr Patienten leiden an Depressionen. Das ist im Moment die Realität. Die Realität ist, die Leute sind einsam, die Leute sind depressiv und viele Leute fürchten um ihre finanziellen Einkünfte. Die Leute sind im Moment verzweifelt, klar nicht alle, aber viele. Und darum möchte ich dich fragen, wo stehst du in dem Sinne als Christ? Ich möchte mich fragen, wo stehe ich dort drin? Wir sind berufen, die frohe Botschaft zu verkündigen, und den Menschen zu dienen. Wenn nicht jetzt? Wenn denn? Menschen brauchen unsere Barmherzigkeit. Und die möchte uns Jesus selber schenken, müssen die nicht erzeugen. Wenn wir uns Jesus näher im Gekreuzigten, wo die Barmherzigkeit in Person vor uns ist, werden wir auch barmherziger. Lukas 6, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich wünsche mir etwas, und verstehe mich nicht falsch. Ich wünsche mir, dass Gemeinden wieder ansteckend werden. Nicht mit dem Virus, sondern mit dem Gegengift. Mit dem Evangelium von Jesus Christus, wo nicht nur kann heilen von Krankheiten, sondern kann heilen von unserer grössten Krankheit, von der Sünde. Das ist mein Wunsch mit dieser Corona-Predigt. Und ich habe mein Herz ausgeschüttet und ich möchte zum Schluss beten für uns, dass das Realität werden darf. Ich lade euch dazu ein, zum Aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Vorbild gewesen bist, indem du wirklich gedient hast und dich hergegeben hast. Und du siehst, wie wir dazu neigen, uns zurückzuziehen. Wie wir dazu neigen, uns vielleicht auch irgendwo zu zerstreuen, um nicht immer mit dieser Realität konfrontiert zu werden. Wie wir uns vor allem um uns selber kümmern. Ich bitte Jesus Christus, dass du uns aus dem rausreissest. Das musst du machen, Heiliger Geist. Und so bitte ich jetzt im Namen Jesus Christus, schenke uns neues Erbarmen in unser Herz. Schenke uns eine Last aufs Herz für die verlorene Welt, die dich braucht. Amen. Wir möchten jetzt miteinander ein Lied singen, Wohin sonst?